Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kreisfahren und heute mit einer Premiere. Wir fangen an, unseren nicht ganz täglichen, aber doch regelmäßigen Newsflash zu etablieren, Dave. Und damit reagieren wir auch so ein bisschen auf ein paar Nachfragen von euch. Nicht zuletzt, denn ihr habt uns schon gefragt auf unserem Instagram-Account. Da gab es nämlich vor einer Weile jeden Tag über eine sehr lange Zeit die Daily News und die haben wir irgendwann aufgegeben und jetzt sind sie in anderer Form zurück und hoffentlich, zumindest unser Credo, noch besser, noch schöner und noch informativer und zwar als YouTube-Episode. Also freut euch drauf, wir steigen direkt ein und unsere drei Themen heute. Einmal Vasseur und McLaren greifen Red Bull an.
Oh yeah.
Vielleicht dazu ein bisschen mehr. Dann, Ocon ist sehr erwartungsfroh, was das neue Alpine-Signing David Sanchez angeht. Und wir sprechen über die völlig verrückten Rain Guards, die Ferrari ausgetestet hat für die Formel 1, um weniger Wasseraufwirbelungen auf Regenrennen, bei Regenrennen auf der Strecke zu produzieren. Let's go.
Let's go.
So, Dave, wir machen das ganz kurz und knapp, so kurz und knapp, wie wir es nur schaffen. Und unser erstes Thema heißt, Vasseur glaubt, dass Red Bull nicht länger in einer Komfortzone sich befindet, nachdem sie geschlagen worden sind, zugegebenermaßen von McLaren in Miami beim letzten Rennen. Und da hat ja Vasseur, wohlgemerkt, Fred Vasseur ist ja Teamchef von Ferrari, also ein Konkurrent natürlich auch von McLaren, der hat Lando und McLaren ausdrücklich gratuliert, hat sogar mit ihnen gefeiert und hat danach ein
großartige Bilder, super Typ, das war so geil.
Mega, mega. Also
Fred mit einer orangenen McLaren-Cappy und riesen Sektflasche irgendwie am Rumfeiern, das war echt cool, guter Typ.
Absolut, absolut. Und ja, er hat ein bisschen drüber geredet dann im Anschluss, wie er die ganze Geschichte sieht und er hat gesagt, also erstmal Lando Norris sehr verdient, er hat jetzt 2 oder 3 sehr gute Saisons hinter sich und hat sich das erarbeitet und ja, er ist auch nicht überrascht gewesen über das hohe Tempo. Ganzen Wochenende haben die das schon angedeutet und hatten auch in China schon sehr gutes Tempo, also das erkennt er auch an und er sagt, dass McLaren und auch Ferrari, da schlägt jetzt natürlich die Brücke zu seinem eigenen Team, den Red Bull künftig ein bisschen mehr Feuer unterm Hintern machen können und er denkt, dass gerade jetzt mit dem Update von McLaren natürlich und auch mit dem Update, dass Ferrari jetzt in Imola gehen wird, das wahrscheinlich nochmal sehr viel ja, positiven Effekt hoffentlich haben wird aus Ferrari-Sicht, wird es schon sehr knapp werden, tendenziell. Und er hat gesagt, also die sind da nicht mehr so weit auseinander. Er hat gesagt, es könnte wirklich dann so eine Geschichte sein von Track Positioning, also im Prinzip, wo platziert sich wer praktisch in der Qualifikation und kann sich dann im Rennen auf dem Kurs selber platzieren und sozusagen dann das Glück erzwingen, denn man ist nur 1-2 Zehntel teilweise auseinander dann im Renntrim und dann ist es halt sowieso schwierig, sich gegenseitig zu überholen. So, ja. Und er glaubt trotzdem natürlich, dass, und da ist er realistisch, das muss man auch sagen, dass Red Bull immer noch vorne ist und hat auch ausdrücklich gesagt, wahrscheinlich hätte Max ohne die Geschichte mit dem Safety Car in Miami, da bezieht er sich jetzt natürlich drauf, gewinnen können. Und er möchte jetzt auch keine Schlussfolgerungen ziehen, sagt er wörtlich, Max hat die Pole Position und sie haben immer noch einen kleinen Vorteil. Aber was auch wahr ist, sagt er, dass im Vergleich von vor einem Jahr Ferrari ist in der Lage, einen guten Job zu machen und alles zusammenzustellen, was es eben benötigt. Und dass sie eben jetzt in der Lage sind, Red Bull stärker unter Druck zu setzen. Ja. Und dann kommt eben der Satz, sie sind nicht mehr in der Komfortzone des letzten Jahres, wo es egal ist, was passiert ist. In der Runde 2 waren sie sowieso vorne. Er sagt, er denkt eben, das ist ein Wendepunkt im Rennmanagement.
Ja, genau. Er bezieht sich da ja hauptsächlich auf die Strategie. Ne? Also das war ja in den letzten 2 Jahren mindestens so, dass die Red Bull machen konnten, was sie wollten vorne. Wie er sagt, die sind halt, haben den Start gewonnen, waren direkt aus der DS-Zone raus, haben sich dann ein Polster rausgefahren und waren strategisch komplett frei. Ob sie einen Stopp fahren, 2 Stopps, meinetwegen auch 5 Stopps, was auch immer. Jede Strategie hätte für den Red Bull funktioniert, weil er einfach so einen Geschwindigkeitsüberschuss hatte den anderen Teams gegenüber. Das ist jetzt halt definitiv nicht mehr so. Und was die ganze Sache verschärft, und damit greife ich schon mal kurz das nächste Thema vor, Red Bull muss sich jetzt nicht nur gegen eine Mannschaft verteidigen, sondern gegen 2. Das heißt, im Prinzip, sind wir mal ehrlich, fährt Max Verstappen dann alleine gegen 4 andere Piloten nach vorne. So gut Sergio Perez jetzt auch war in diesem Jahr, aber er ist halt dann doch meistens weiter hinten dran, wenn es nicht super gut läuft für Red Bull. Haben wir gesehen, er ist dann halt nicht Zweiter mit einem größeren Abstand zu Max Verstappen. Der größere Abstand bedingt dann einfach, dass er gleich Vierter, Fünfter ist. Da können sich dann andere dazwischen quetschen und ja, man kann strategisch natürlich sehr variabel dann auftreten, ja. Wenn Ferrari sieht, okay, Red Bull muss jetzt hier einen Undercut von McLaren abwehren, dann können sie halt länger fahren und so rum versuchen, die Red Bull zu schlagen oder umgekehrt. Also die anderen Teams sind dadurch, dass sie wirklich von der Pace her jetzt näher dran sind, in ihren strategischen Möglichkeiten einfach breiter aufgestellt und können so die Red Bull unter Druck setzen. Und ich glaube, auch wenn Red Bull jetzt vielleicht noch ein Hauch vorne ist, das wird sich verschärfen. Also das große Upgrade, was jetzt Ferrari in Imola bringt, sollte eine Menge bringen. Und da habe ich lustigerweise eine Zahl gesehen, falls Ferrari 4 Zehntel findet an Race Pace sozusagen, ja, also Rundenzeit im Rennen, dann können sie Red Bull komplett aus eigener Kraft sogar herausfordern. Die Abstände sind wirklich klein, aber realistisch betrachtet, das McLaren-Upgrade jetzt in Miami hat wohl so um die 2/13 gebracht, das ist schon ein großer Schritt. Noch so ein Upgrade in Relation natürlich zu Red Bull, die ihrerseits auch immer schneller werden. Und die Teams sind wirklich dran, aber es ist de facto so, und da hat der Fred Wasser komplett recht, Red Bull muss immer alles zusammenbringen, damit sie vorne bleiben. Wenn eine Kleinigkeit schief geht, sind die anderen Teams sofort zur Stelle und ja, können die Red Bull schlagen. Kurze Statistik dazu, wir haben diese Saison 6 Rennen gesehen, bereits 2 davon hat Red Bull nicht gewonnen. In der ganzen Saison davor, in 23 Rennen, haben sie 1 verloren. Soweit dazu, ja. Vielleicht wird es noch spannend. Ja. Ich habe wirklich Hoffnung.
Fairerweise muss man sagen, 1 davon durch Komplettausfall von Max Verstappen. Aber
passiert auch.
Ne? Also auch das passiert. Und auch das ist ja auch irgendwo dem Red Bull-Team anzukreiden, weil die haben als Team einen Fehler gemacht, nicht Max Verstappen in Australien. Aber auch das gehört dazu. Es ist ja trotzdem, wenn man das gerne vergisst, ein Teamsport. Und bisschen in die gleiche Kerbe schlägt Andrea Stella von McLaren. Der hat nämlich auch gesagt, es ist noch einiges zu tun, sinngemäß, um mit Red Bull wirklich dauerhaft zu konkurrieren. Er hat nämlich gesagt, man ist sehr zufrieden, hat sehr viel neuen Mut rausgeschöpft aus diesem Sieg in Miami. Aber er hat dann auch gesagt, im Podcast F1 Nation, das ist ein offizieller Formel 1 Podcast der Formel 1.
Mit Damon Hill übrigens, sehr cool.
Ja, ehemaliger Formel-1-Weltmeister 1996, hat sich auch spannende Duelle mit Michael Schumacher damals geliefert. Das vielleicht an anderer Stelle mal ausführlicher. Auch super interessant, die ganze Geschichte. Der hat gesagt, wir glauben, dass wir uns auf einer starken Entwicklung befinden, aber gleichzeitig denke ich, dass das nicht unbedingt ein starkes Wochenende für Red Bull war. Also der sagt Ähnliches wie Fred Vasseur, der Teamchef von McLaren, Andrea Stella. Er sagt natürlich auch, okay, Red Bull hatte ein bisschen Probleme mit den Reifen, das Safety Car war ein Faktor und Max Verstappen hat seinen Fehler gemacht in dieser einen Schikane, wo er sich mutmaßlich den Unterboden zerstört hat, zumindest teilweise, und dann auch nicht mehr so schnell fahren konnte, wie er es wahrscheinlich sonst hätte tun können. Und er hat auch gesagt, dass McLaren jetzt dieses eine Upgrade gebracht hat, es hat super funktioniert. Wie du schon gesagt hast, hat wahrscheinlich so 0,2, 0,3 maximal gebracht, aber er hat auch gesagt, wenn ich mir die Zahlen ansehe, so Andrea Stella wörtlich, der Teamchef von McLaren, wie sehr wir das Auto tatsächlich verbessert haben, hätte ich gesagt, dass wir 2 Schritte dieser Größe brauchen, um regelmäßig mit Red Bull wettbewerbsfähig zu sein. Und er hat dann noch hinzugefügt, wir haben bisher nur einen geliefert und wir freuen uns auch auf den nächsten, und das würde mich viel optimistischer machen, dass wir die ernsthafte Herausforderung an Red Bull annehmen können. Also er sagt ganz klar, wir brauchen nochmal ein Upgrade, das genauso gut funktioniert, uns genauso viel Zeit bringt, und dann ist es realistisch, dauerhaft mit ihnen wirklich zu kämpfen. Das zeigt aber auch wieder mal auf der anderen Seite, wie stark Red Bull eigentlich ist. Also da muss man sich schon sehr, sehr strecken. Wir werden das Ganze auch nochmal ein bisschen ausführlicher besprechen in einer unserer folgenden Episoden. Entweder Preview zu Imola oder wir machen sogar eine extra Folge zu den Upgrades, die die Teams haben. Insbesondere natürlich Ferrari, da warten wir ja schon ganz lange drauf und sind sehr, sehr gespannt. Da dürft ihr euch drauf freuen. Kommt so oder so jetzt in der kommenden Woche im Vorlauf zum Grand Prix in Imola. So, und jetzt zu unserer nächsten News, und zwar Esteban Ocon, seines Zeichens natürlich einer der 2 französischen Fahrer bei Alpine, freut sich offensichtlich sehr, dass David Sanchez zu dem Team gekommen ist, früher bei Ferrari. Also David Sanchez, nicht Esteban Ocon.
Wichtige Klarstellung.
ja, also und auch sein Teamkollege Pierre Gasly, der hat gemeint, naja, dieser David Sanchez ist voll mit Ideen, anscheinend auch sehr, wie soll man sagen, brennender, glühender neuer Mitarbeiter, der es gar nicht erwarten kann, da ans Werk zu gehen, frisch ans Werk. Ja. Hoffen wir mal, dass ihr Optimismus begründet ist. Der gute David Sanchez kann sicherlich, guten Impact haben bei Alpine. Ja. Die sind ja so ein bisschen so ein Sauhaufen, wenn man es auf die letzten 12, 24 Monate mal gut projiziert. Ja. Da ist viel Schlechtes passiert. Leute rausgeworfen worden, ganz oft irgendwie von jetzt auf gleich. Aber ich habe so das Gefühl, die sind gerade wirklich in so einem Wiederaufbauprojekt, das langsam richtig gute Züge annimmt.
Ich hoffe doch sehr, ja. Und ich denke, David Sanchez ist tatsächlich eine sehr gute Verpflichtung. Das ist genau die Art positiver Nachricht und Art von Impuls, die die Mannschaft jetzt braucht. Und er ist ja kein Unbekannter. Er hat ja seine Formel-1-Karriere tatsächlich beim Team Enstone begonnen. Die hießen damals noch Renault und sind mit Fernando Alonso Weltmeister geworden. Ich meine, er ist 2005 damals zur Mannschaft dazugestoßen, war dann 10 Jahre bei Ferrari, hatte dort maßgeblichen Anteil an dem ein oder anderen guten Jahr mit Alonso und Raikkonen und wie sie alle heißen. Ist dann bekanntermaßen zum McLaren gewechselt nach einer langen Phase. Ich glaube, das war tatsächlich die vollen 12 Monate Gardening Leave, wie man sagt, ja, diese Arbeitssperre, damit hochrangige Mitarbeiter keine Geheimnisse von einer Mannschaft zur anderen mitnehmen können. Der ist dann zu McLaren gestoßen und da hat man sich dann nach 3 Monaten offensichtlich einvernehmlich auf eine Trennung geeinigt. Und die ganze Sache, die war ein bisschen unklar und ein bisschen fishy, aber mittlerweile hat sich so ein bisschen herausgestellt, offensichtlich hat er sich auf einen Posten beworben und diesen Posten dann auch bekommen. Und nach diesen 12 Monaten hat sich aber bei McLaren intern schon so viel getan, die ganze Struktur hat sich verändert, sodass es die Stelle, für die er sich eigentlich beworben hat, gar nicht gab. Ja, er wurde dann in eine andere Rolle mehr oder weniger gezwängt und die hat ihm aber nicht behagt. Man hat dann ja formuliert in der offiziellen Erklärung, es gibt da unterschiedliche Auffassungen, was die Aufgabenbereiche und die Zusammenarbeit betrifft und er ist dann nach 3 Monaten eben bei McLaren gleich wieder gegangen. Wie gesagt, jetzt ist er wieder zurück beim Team Enstone, das jetzt mittlerweile Alpine heißt. Und wie du richtig sagst, er ist Feuer und Flamme und voller Tatendrang, da gute Arbeit zu liefern und das Team wieder nach vorne zu bringen. Das ist ja auch ein Stück weit sicher mit Stolz verbunden. Das ist ein Werksteam, das guckt einigermaßen unwürdig gerade im hinteren Mittelfeld rum. Zu Beginn der Saison sogar ganz hinten. Es geht aber bergauf bei der Mannschaft, jetzt schon mit den Ideen von David Sanchez sicher noch ein Stück weit mehr. Dennoch, und damit schlage ich eine kurze Brücke, sollen sich ja beide Piloten, also Pierre Gasly und Esteban Ocon, nach anderen Arbeitgebern umsehen. Was interessanterweise für Mick Schumacher vielleicht doch noch eine Tür in der Formel 1 eröffnen könnte. Du weißt mehr, Sebastian.
Kurze Teaser, ja genau, also wir schneiden das jetzt mit 1-2 Sätzen an, aber wir machen eine extra Episode. Sobald die raus ist, verlinken wir die euch hier auch und dann könnt ihr draufklicken, ansonsten wartet noch ein bisschen drauf, in den nächsten Tagen kommt da was. Und zwar, Mick Schumacher ist ja bekanntermaßen Ersatzfahrer bei Mercedes, also dem Werksteam bei Mercedes, aber da scheinen seine Chancen jetzt gleich null zu sein, es dann in die Formel 1 zu schaffen, im Sinne von in einen Grid-Startplatz zu schlüpfen, vor allem weil Andrea Kimi Antonelli heißt der Gute, das neue Supertalent, das Mercedes auch unter Vertrag hat, wahrscheinlich den Vorzug bekommen wird für mittelfristig. Der wird wahrscheinlich auch erstmal den Umweg nehmen, wahrscheinlich über Williams oder so ähnlich. Und das heißt, Alpine ist so ein bisschen möglicherweise die letzte Rettungsleine für Mick Schumacher, wenn er nochmal in die Formel 1 springen will. Dave, du hast es gerade gesagt, Ocon und Gasly schauen sich gerade um, die werden sich natürlich auch nochmal anschauen. Ne? Erstmal, wie geht es weiter mit Alpine, ob sie überhaupt woanders einen Platz kriegen, ist die nächste Frage. Aber der gute Mick Schumacher ist ja auch in der Hypercar-Serie unterwegs. Da hat er jetzt bei den 6 Stunden von Spa-Francorchamps gerade in Belgien ins Lenkrad gegriffen. Und
da wäre ich gern wieder dabei gewesen.
Wunderschöne Strecke, mit den Hypercars auch super spannend. Und es war auch super spannend im Rennen. Er ist aber von 19 Hypercars, man weiß ja, die sind ja auf der Strecke mit anderen Rennserien, auch mit GT3 zum Beispiel.
Multiclass Racing.
Genau, werden aber natürlich dann in ihrer einzelnen Wertung nochmal einzeln gewertet. die GT3 haben da sowieso nichts zu melden, sozusagen gegen die Hypercars. Ja, aber um es kurz zu machen, der ist 12. geworden von 19, klingt erstmal nicht besonders gut. Man kann aber schon mal festhalten, er ist eigentlich der beste Fahrer dieser 6 insgesamt. 3 fahren pro Auto, man teilt sich das immer, sind ja Langstreckenrennen.
Richtig.
In jedem Fall fährt jeder 2 Stunden ungefähr, bei den 6 Stunden ist auch klar. Und es wäre wesentlich mehr drin gewesen. Es gab einen riesengroßen Crash, bei dem der Beteiligte, und wir werden da in der Folge noch ein bisschen genauer drauf eingehen, zum Glück verletzungsfrei rausgekommen ist. Es sah wirklich schlimm aus. Auto hat sich überschlagen auf der Strecke, war sehr, sehr heftig. Aber das soll es auch schon gewesen sein. Also Mick Schumacher momentan ein bisschen im Unglück, aber er zeigt gute Leistungen und das ist so der springende Punkt, den wir mitnehmen wollen. Denn man hat jetzt viele News irgendwie in Social Media auch gelesen und da nimmt man auch gerne mal das Negative mit. Ne? P12, ja, hat auch da nichts zu suchen, kommt eh nicht mehr in die Formel 1 zurück. Ganz so einfach ist es nicht. Mehr dazu aber dann in unserer Extra-Episode. Und dann kommen wir jetzt zu unserem finalen Thema und zwar, ja, Regenrennen.
Oh boy.
Auch sehr schwierig, auch in Spa immer wieder ein großes Thema. Da kann man jetzt auch die Brücke schlagen. Und deswegen versucht die Formel 1 händeringend Lösungen zu finden. Die kann man auf verschiedenste Art und Weise einbauen. Man spricht darüber, die Streckenbeläge vielleicht zu ändern, was sehr schwierig, sehr teuer und auch nicht zuverlässig zu garantieren ist. Aber eine Sache, die natürlich wesentlich einfacher umzusetzen ist, ist die Autos zu verändern. Da probiert man verschiedene Dinge. Größtes Problem ist, dass diese neuen Ground-Effekt-Autos, die ja wahnsinnig viel Abtrieb über den Diffusor, über den Unterboden generieren, dementsprechend auch sehr, sehr viel Wasser aufwirbeln. Viel mehr, als es früher war. Kurz auch noch für euch zur Info. Viele sagen immer, ja, früher sind die Leute ja auch bei viel Regen gefahren. Ja, sind sie, aber da hat es auch noch nicht so viel Aufwirbelungen gegeben. Und das ist jetzt wesentlich gefährlicher, weil man noch weniger sieht. Das war damals schon gefährlich, jetzt noch gefährlicher. Und deswegen wird da schneller abgebrochen oder halt länger gewartet, bis man das Rennen startet. So, was ist passiert? Dave, klär uns auf.
Ja, es ist insgesamt ein wahnsinnig kompliziertes Thema. Und was es jetzt konkret gab, worauf wir uns beziehen, im Lauf dieser Woche, vor einigen Tagen, hat Ferrari diesmal einen Test durchgeführt. In der Vergangenheit wurden von der FIA auch schon andere Teams damit beauftragt. Mercedes, McLaren waren da auch schon mit Testteilen unterwegs. Diesmal hat es eben Ferrari getroffen. Sie hatten die Aufgabe, neue Lösungen gegen, zu viel aufgewirbeltes Wasser zu testen. Und ich finde kaum eine andere Formulierung dafür, als dass diese Dinger ja wie gigantische Schutzbleche aussehen. Also es wurden alle 4 Reifen verkleidet mit so, Carbon-Schutzblechen, kann man sagen. Ich weiß nicht, ob wir Bilder herkriegen. Wenn ja, blenden wir sie euch sicher in dieser Episode ein, wenn ihr uns auf YouTube zuschaut. Wenn ihr uns als Podcast hört, müsst ihr sowieso selbst ein bisschen googeln, aber da werdet ihr sicher fündig. Gebt einfach mal Ferrari-Test, wie heißen die Dinger offiziell? Water Cover oder so. Ihr werdet,
Sprayguards.
Ja, genau. Sprayguards, exakt. Ihr werdet sicher garantiert Bilder finden. Und tatsächlich haben wir unsere Instagram-Community auch direkt mal gefragt, wie sie denn diese ganzen Vorrichtungen finden. Spoiler, die Community ist nicht großartig begeistert. Es wurden Stimmen laut wie, ja, es ist halt, schaut super hässlich aus, aber wenn es hilft, meinetwegen. Oder ein User hat auch geschrieben, da ist der Weg zum Hypercar, über die hatten es ja gerade, auch nicht mehr weit. Im Prinzip sind ja Hypercars auch nur, hochgezüchtete Formel-1-Boliden, die ein bisschen schwerer sind und voll verkleidet. Also das Cockpit ist voll verkleidet, die Reifen sind voll verkleidet. Aber der Unterschied ist tatsächlich gar nicht mehr so groß. Vor allem mit diesen Schutzblechen, dann fehlt wirklich nicht mehr viel von der Formel 1 zu den Hypercars. Die Idee ist natürlich klar, die Regenreifen heute, und das hast du jetzt noch gar nicht erwähnt in deinen Ausführungen, die verdrängen auch viel mehr Wasser als die Reifen früher. Also sie sind dahingehend eigentlich besser. Es ist theoretisch besser, einzeln bei Starkregen zu fahren heute mit einem Formel 1 Auto. Aber das Problem ist halt, wenn mehrere Autos gleichzeitig auf der Strecke sind, sind die halt hinter jemandem herfahren, einfach komplett aufgeschmissen, weil sie nichts sehen. Weil diese Reifen und vor allen Dingen die Diffusoren über den Ground Effect so viel Luft nach oben wirbeln, da steht dann wirklich eine Wand aus Wassertropfen und es dauert und dauert und dauert, bis die wirklich wieder zu Boden fällt und man was sehen kann. Und das hat man auch ganz deutlich gesehen. Also die Strecke, ich glaube in Fiorano wurde da getestet, unter anderem der jüngere Bruder von Charles Leclerc, Arthur Leclerc, der ist ja auch in der Formel 1, in der Ferrari Academy ist der unterwegs. Also er ist Teil der Ferrari-Familie, hat da jetzt eben auch bei dem Test mitgewirkt. Die Strecke in Fiorano wurde künstlich bewässert und man hat zwei Autos hintereinander fahren lassen. Eines immer mit den Schutzblechen und eines ohne. Es wurden übrigens auch zwei unterschiedliche Schutzblechlösungen getestet. Die sehen optisch leicht unterschiedlich aus, aber die Funktion ist, glaube ich, die gleiche. Mein Problem mit der ganzen Geschichte, es gibt ja Bilder, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, und man sieht ganz deutlich, dass beide Autos natürlich viel Wasser aufwirbeln. Und das Auto mit den Schutzblechen wirbelt aber eigentlich kaum weniger Wasser auf als das ohne, weil eben der Diffusor der Hauptverursacher von dieser ganzen Wasserwand ist, ja, von diesem Spray, wie man das auch auf Englisch nennt. Und ich glaube, die können dann mit solchen Schutzblechen so viel experimentieren, wie sie wollen. Der positive Effekt wird wahrscheinlich bei 3-5% liegen, also 3-5% weniger aufgewirbeltes ja. Wasser. Ich fürchte, das macht den Kohl nicht fett, Leute. Solange wir Ground-Effekt-Autos haben, wird es mit Regenrennen allem zum Trotz wirklich sehr, sehr schwer. Ganz abgesehen von weiteren Problemen, wie wechsle ich denn da Reifen mit solchen Schutzblechen? Was machen wir denn, wenn das Rennen bei Trockenheit beginnt und dann plötzlich ein riesen Regenschauer kommt? Muss man dann im Rennen diese Schutzbleche dran montieren? Also es gibt einen Haufen Fragen, die ungelöst sind. Und ja, ich bin kein Freund dieser Lösung, muss ich sagen. Sie ja. bringt scheinbar wirklich wenig Effekt und wirft dafür viele Fragen auf.
Apropos viele Fragen, also zum Abschluss noch eine Info, und zwar der FIA Single-Seater Technical Director, also der technische Direktor für die Formelwagen, deutsch gesagt, ja, der hat gesagt, also der nennt sich Nicolas Tombassis, der hat gesagt, erstmal, dieser Test ist erstmal reines Information Gathering, also Informationssammeln. Ist ja auch klar. Test ist auch nichts anderes als das. Und er hat auch gesagt, also die Dinge müssten schon wirklich sehr gut laufen, wenn wir das in 2025 implementieren würden. Also Never. Das wird wahrscheinlich nicht nächstes Jahr kommen. Vor allem, und das ist jetzt auch sehr interessant, sagt er, sie wissen auch momentan überhaupt nicht, woran was die Hauptursache für diese Wasseraufwirbelungen sind. Ist es jetzt der Diffusor oder sind es die Reifen? Also auch da sind sie sich noch nicht ganz sicher. Es sieht fast schon so aus, als ob es eher am Diffusor liegt, ja. Wenn man sich diese Bilder anschaut. Wie gesagt, du hast es gerade erwähnt, da gab es keine großen Unterschiede. Er hat aber jetzt, um das nochmal offiziell zu zitieren, hat er gesagt, wir wissen, dass beide Faktoren signifikant dazu beitragen und wir sind nicht sozusagen daran, alles zu lösen oder eine Lösung für alles zu finden. Wir wissen aber, dass es weiterhin Sichtprobleme geben wird. Also, um es kurz zu machen, das ist wahrscheinlich noch lange hin, bis wir da eine Lösung finden. Es wäre, das ist jetzt meine Meinung, schon, sofern das Ganze deutlichen Effekt hat, um das Problem zu mindern, würde ich es in Kauf nehmen. Ja? Man gewöhnt sich da, denke ich, auch dran. Wir haben uns auch an den Halo gewöhnt und sind uns, glaube ich, alle einig inzwischen, dass der absolut sinnvoll ist.
Ja.
Aber solange da halt kein großer Effekt zu sehen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, wird wahrscheinlich sowieso auch nichts passieren. Also erstmal brauchen wir uns keine Gedanken machen, hoffen aber hoffentlich weiterhin, dass es möglichst keine allzu großen Regenschauer gibt und wir jedes Wochenende, das geplant ist, dann auch genießen können, weil viel Regen heißt dann wenig Formel 1.
Ja, und weniger und Formel 1 ist weniger gut, ne?
Das ist weniger klar. Gut, genau. Mehr Formel 1 ist mehr gut. In dem Sinne, Dave, machen wir, glaube ich, einen Strich drunter. Danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Lasst uns doch gerne mal eure Meinungen noch in den Kommentaren auf YouTube wissen zu den einzelnen Themen. Was habt ihr dazu zu sagen? Und wie gefällt euch das neue Format? Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Immer gerne an uns weiterleiten. Wir freuen uns über jeden Input eurerseits. Und in dem Sinn, Dave.
Jo, das war der erste Newsflash. Die heißesten Themen der Woche aus der Welt der Formel 1. Begleitet, eingeordnet und kommentiert von uns beiden. Jo, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. In diesem Sinne, macht es gut. Mehr Formel 1, mehr gut, Freunde. In diesem Sinne, ciao, ciao.
Ciao, ciao.